Manchmal denkst du ja, die Frage ist klar gestellt, aber du bekommst ganz unterschiedliche Antworten. Da sitzen zwei Männer im Gasthaus, essen zu Mittag, kommt der Kellner, um dann abzukassieren, und da fragt er den Ersten, was hatten Sie? Und da sagt er, 5 Bier und ein Schnitzel. Dann wird er abkassiert und dann fragt er den Zweiten, was hatten Sie? Und da sagt er, Hunger und Durst. So ist das manchmal, du stellst eine Frage und kriegst unterschiedlichste Antworten. Und bei der Frage, wer ist Gott, wird es dir genauso ergehen. Weil die Menschen so unterschiedlich sind, bekommst du ganz unterschiedliche Antworten, wer Gott, wer die Nummer eins in ihrem Leben ist. Letztendlich wissen wir ja, dass alles in unserem Leben zu Gott werden kann. Harald Junke, der hat mal ein Interview gegeben, dem Playboy, und da hat er gesagt, ich habe eine sehr starke Beziehung zu Gott. Ich gehe zwar nicht in die Kirche, aus der bin ich ausgetreten, weil es mich geärgert hat, dauernd Kirchensteuern nachzahlen zu müssen. Aber ich bete manchmal. Ich bin auch sehr abergläubig. Als ich vor einer Premiere durch die Stadt ging, kam ein Totenwagen vorbeigefahren. Da habe ich mich plötzlich frei gefühlt, dass ich sicher war, der Abend würde ein Riesenerfolg. Das ist sozusagen Aberglaube. Das kann auch unser Leben bestimmen, wie bei Harald Junke zum Beispiel das gewesen ist. Aberglaube heißt ja letztendlich, ich glaube an Gott, das ist möglich, dass man sogar an die Kirche geht. Ich glaube an Gott, aber glaube auch noch an andere Dinge, wo ich mein Vertrauen drauf setze. Wo ich hoffe, dass ich Antworten auf die brennenden Fragen bekomme, dass ich Antworten über meine Zukunft bekomme, gerade bei diesem Thema. Dann werden manche Dinge, wo dann auch Angst aufgebaut, wo man Angst vor hat. Also die 13 spielt ja da eine große Rolle. Ne? Unsere Tochter, die lebt mit ihrer Familie in London und die hat jetzt ihr zweites Kind bekommen im Sommer. Und da ist meine Frau rübergeflogen, um ein bisschen zu helfen, alles abzufangen drumherum. Und da haben wir dann natürlich im Flugzeug einen Sitz gebucht. Das muss man ja alles am Computer so machen. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, buch mal die Reihe 13. Die hatten sogar eine. Es gibt gar nicht Fluglinien, manche haben gar keine Reihe 13. Sie hatten also 13, dann haben wir die Reihe 13 gebucht. Und dann habe ich sie angerufen, wie war es denn so? Und da sagt sie, ich konnte mich legen. Ich hatte die ganze Reihe für mich. Ich sage mir dann manchmal, wie bekloppt sind denn die Leute? Also wenn ein Flugzeug abstürzt, stürzt doch nicht nur die Reihe 13 ab, oder? Andererseits haben viele ja gar kein Problem damit, mit dem 13. Monatsgehalt, wenn das soll ja noch Firmen geben, die das auszahlen. Ja, ihr wisst, was kommt. Hat noch niemand abgelehnt, ja? Also wer sein Vertrauen auf Aberglauben und Okkultismus setzt, der lebt gefährlich, der bekommt nicht Antwort. Und genau deshalb hat Gott schon in die Heilige Schrift reinschreiben lassen, eine Warnung. Er hat da einen Kleber drauf gemacht, Vorsicht, Lebensgefahr. Vielleicht darf ich aus diesem Kurzbuch, was er dem Volk Israel mitgegeben hat, mal was vorlesen. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also Menschenopfer bringt, Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, schwarze, weiße Magie, die ganze Palette, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt, Spiritismus. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Weil Gott will, dass wir unser Leben nicht gegen die Wand fahren. Wir kriegen da keine Antworten. Jedenfalls keine hilfreichen Antworten. Dann brauchen wir nicht denken, dass alles alte Kamellen sind von Tausenden von Jahren her. Heute glauben mehr als 3/4 aller Deutschen, dass die Sterne etwas über ihre Zukunft vorhersagen. War eine Emnit-Umfrage. 3/4 aller Deutschen. Meine liebe Freunde, Esoterik macht eigentlich egoistisch. Wenn alle Bürger in unserem Land Esoteriker werden, hätten wir ein gesellschaftliches Problem. Der Esoteriker denkt nur an sein eigenes persönliches Fortkommen, an sein eigenes persönliches Glück, was ihn interessiert. Das ist der Mittelpunkt, das ist das Zentrum. Die Sabine von der Wense, Astrologin aus Hamburg, hat gesagt, Zeitungen, die Horoskope veröffentlichen, betreiben Volksverwirrung. Ja, wieso sagt die sowas? Ja, weil sie inzwischen Christ geworden ist. Sie ist nicht mehr Astrologin. Bevor sie Astrologin Bevor sie Christ wurde, hat sie Ärzte, Rechtsanwälte, Schauspieler, Studenten, Hausfrauen beraten, weil sie antworten wollten, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Wer zum Astrologen geht, sagt sie, hat eigentlich Angst. Und aus der Seelsorge wissen wir, wer dann dahin geht, der wird erleben, dass die Angst noch größer wird. Ein Horoskop, sagt Sabine von der Wense, kann vielleicht einmal zufällig richtige Aussagen machen, aber keinen wirklichen Halt schenken. Eine Schwäche der Astrologie liege darin, dass sie Menschen und Situationen nicht verändert. Im Unterschied dazu, kann sie jetzt persönlich berichten, ist die Hinwendung zu Jesus im Gebet absolut lebensverändernd, so ihr Originalton. Also Jesus ist erlebbar. Für viele Anhänger ist Astrologie ein Gottesersatz. Christen können darauf vertrauen, meint sie, dass ihre Zukunft in der Hand eines lebendigen Gottes liegt. Und wer an der Esoterik zu Hause ist, der legt seine Zukunft in die Hand von anderen Menschen, die angeblich Bescheid wissen, wie es mit ihm weitergeht. Ich bin also dankbar, dass das Leben, was Jesus zu bieten hat, viel mehr ist. Es steht ungefähr 360 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Für jeden Tag des Jahres einmal. Und das ist doch ein toller Zuspruch, den du dann auch durchbuchstabieren kannst, wenn du hinter Jesus hergehst, wenn du mit ihm lebst. Gott verbietet den Okkultismus, den Aberglauben, nicht weil er dir den Spaß am Leben verderben will, sondern weil du dir damit das Leben verdirbst und weil dein Leben dann zu einer spirituellen Geisterfahrt wird. Was kann noch bestimmend sein? Der Boxer Max Schmeling, der glaubte nicht an Gott, er hat aber mal gesagt, für mich ist Religion geben, ein hochinteressanter Satz, für mich ist Religion geben, etwas Gutes tun, ich lebe so, als wenn es wirklich einen Gott gäbe. Ich meine, das, was er damals gesagt hat, das ist ja das, was viele auch denken. Sie sagen, wir sind Humanisten, wir wollen gute Menschen sein. Das will ja auch niemanden jemand absprechen. Nein, überhaupt nicht. Aber man hat manchmal den Eindruck, dass der Humanismus heute in die Pubertät gekommen ist. Man hat nämlich den Erfinder des Humanismus, des Gutseins, rausgeschmissen. Das ist der Vater im Himmel, der diese Welt geschaffen hat und der uns, und gestern haben wir davon gesprochen, 10 Regeln an die Hand gegeben hat, damit wir durchs Leben geführt werden können. Und man will auch mit dem, der die Bergpredigt gehalten hat, nämlich mit dem Mann aus Nazareth, mit Jesus nichts zu tun haben. Bergpredigt deshalb, weil er die auf einem Berg gehalten hat und dadurch ist er damit in die Geschichte und Literatur eingegangen. Und da hat er den Grundstein für den Humanismus gelegt. Und dann benimmt man sich wie in der Pubertät und sagt, das brauchen wir alles nicht, wir sind selber gut. Wir wollen so gut sein, als wenn es einen Gott gäbe, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Was dann manchmal dabei rauskommt, das können wir in Geschichtsbüchern nachlesen, da passiert es dann, dass in dem Weimar des großen Humanisten Goethe einige Jahre später, einige Kilometer weiter, ein Konzentrationslager Buchenwald gebaut wurde. Das kommt dann raus bei so einem Humanismus, wo wir Gott rausgeschmissen haben. Wenn ich an unsere Zeit denke heute, wir reden von Humanismus, wir meinen, wir sind eine Gesellschaft mit guten Menschen, aber jedes Jahr müssen Tausende von Kindern im Mutterleib ihr Leben lassen. Wir reden von Humanismus und im gleichen Atemzug, da jagen wir unser Allernächsten zum Teufel. Sind sie uns Schnuppe. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir als Christen nicht gut sein müssen, um in den Himmel zu kommen. Sondern dass wir versuchen, gut zu sein, um uns damit bei Jesus zu bedanken, weil er am Kreuz alles getan hat, damit wir in den Himmel kommen. Das ist ein klitzekleiner Unterschied, aber der entscheidende. Dann gibt es andere, für die ist Gott die Wissenschaft. Ich habe einen Mann im Krankenhaus besucht, der hat eine schreckliche Diagnose bekommen, niederschmetternd. Und seine erste Reaktion auf seinem Krankenbett war, jetzt muss ich der Wissenschaft vertrauen. Die Wissenschaft wird für manche auch zum Gott. Wisst ihr, ein Wissenschaftler, ein Professor, der ist auf einem Gebiet ein ganz großes Licht. hat er vielleicht sogar Großes geleistet, vielleicht hat er sogar einen Nobelpreis dafür bekommen. Aber dennoch kennt dieser Mensch, der auf einem Gebiet so viel geleistet hat, genauso die Fragen wie Lieschen Müller gleich um die Ecke. Was ist mit meinem Leben? Wo komme ich her? Was ist, wenn mein Leben zu Ende geht? Was soll das Thema meines Lebens sein? Die kennt ein Professor genauso gut. Und wir machen manchmal solche Leute zu Göttern und meinen, wenn sie sich auf diesem einen Gebiet besonders gut auskennen, dann müssen die sich doch mit den Lebensfragen auch besser auskennen als alle anderen. Das ist aber nicht der Fall. Der Astrophysiker Stephen Hawking schrieb ein Buch mit ganz steilen Thesen. Im Deutschen heißt das Buch »Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums«. Und als das Buch erschien, hat die London Times erklärt, die Suche nach Gott sei nun beendet. Vielleicht mal ein Auszug aus seinem Buch. Er hat geschrieben, weil es ein Gesetz der Schwerkraft gibt, kann und wird sich ein Universum selber aus dem Nichts erschaffen. Das ist so eine Kernaussage gewesen. Weil es ein Gesetz der Schwerkraft gibt, kann und wird sich ein Universum selber aus dem Nichts erschaffen. Das hat natürlich nicht lange gebraucht, bis ein anderer schlauer Kopf darauf reagiert hat. Das war der Mathematikprofessor an der Universität Oxford, John Lennox. Der hat gleich auch was dazu gesagt, zu diesem Buch, nachdem er es gelesen hat natürlich. Er hat gesagt, die Gesetze selber schaffen gar nichts, sie sind nur die Beschreibung von etwas unter gewissen Umständen. Wie soll die Schwerkraft schon vorher existiert haben? Wer hat sie dahin gebracht? Und was war die schöpferische Kraft für ihre Entstehung? Fragt der Professor. Also liebe Freunde, die Wissenschaft kann nur Dinge auseinandernehmen, um zu sehen, wie sie funktionieren. Der Glaube an Gott setzt die Dinge zusammen, um die Bedeutung zu verstehen. Und John Lennox bekennt, für mich als gläubigen Christen ist die Schönheit der Naturgesetze nur noch eine Bestärkung meines Glaubens an eine intelligente göttliche Kraft. Je mehr ich Wissenschaft verstehe, umso mehr glaube ich an Gott. Und dann gehen manche noch einen Schritt weiter und sagen, ich bin Atheist. Und dann müssen sie natürlich auf die Lebensfragen sich selber die Antworten geben. Manche denken ja, Gott ist eine Abkürzung für guter Opa, total taub. Aber es passiert dann manchmal ganz schnell, dass sie feststellen müssen, dass dieser angeblich gute Opa auch mal richtig auf den Tisch hauen kann. Der Weg zum Atheismus kann ja unterschiedlich sein. Man beobachtet ja in der Regel so drei Gruppen. Das erste, das sind die ganz intelligenten Menschen, die die Philosophen studieren, bis in die Nacht, bei Rotwein natürlich. Und manche von ihnen sind dann daran irre geworden und das Ergebnis war, dass sie sagen, ich bin Atheist. Der Himmel ist leer. Die zweite Gruppe, die zu beobachten ist, das sind, ich nenne mal die Papageien. Das sind die, die sich ganz einfach machen. Die plappern ungeprüft einfach das alles nach, was andere ihnen vorgesagt haben. Ihr müsst entschuldigen, dass ich manchmal vom Osten ein bisschen was rede. Ich komme ja von dort. In der DDR haben uns die Lehrer gesagt, dass der Glaube an einen Gott unwissenschaftlich ist und dass die Christen alle dumme Leute sind. Und Kinder wurden vor der gesamten Klasse vom Lehrer verspottet, die Christen sind. Komischerweise höre ich die gleichen Argumente heute von jungen Leuten, die die DDR-Schule nie erlebt haben. Und was ist mein Eindruck? Sie plappern einfach das alles nach, was die Erwachsenen vielleicht auch in ihrer Familie ihnen vorgeplappert haben, ungeprüft. Und wenn ich Ihnen nur mal komme und sage, ich kenne den Professor und den Professor und den Professor, der an die Auferstehung von Jesus Christus glaubt und damit intellektuell null Probleme hat, da sind die schon aus dem Korsett gewippt, weil sie einfach ungeprüft alles nur nachgeplappert haben. Und der dritte Weg zum Atheismus sind Menschen, die sind ehrlich. Die machen sich nicht ganz so leicht. Betrachten ehrlich ihr eigenes Leben und sagen, ich weiß ganz genau, in meinem Leben sind einige Dinge nicht gut gewesen. Ich bin auch manchmal ein Schweinehund, zumindest in meinen Gedanken. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen Und die Konsequenz, die sie ziehen, ist, weil ich ein schlechtes Gewissen habe und weil diese Dinge in meinem Leben gewesen sind, darf es keinen Gott geben, denn die Christen reden ja davon, dass wir uns dann mit unserem Leben vor Gott verantworten müssen. Und das soll ja angeblich auch in der Bibel stehen. Und deshalb darf es keinen Gott geben, deshalb bin ich Atheist. Es gab ja in England so eine Werbekampagne der bekennenden Atheisten. Die hatten auf Busse aufgeschrieben einen Slogan, der hieß: Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, genießen Sie das Leben. 800 Busse haben die durch England geschickt. Und als ich das gelesen habe, diese Meldung ging auch in Deutschland durch die Medien, da habe ich mir gedacht, das finde ich eigentlich klasse. Ich meine, wenn die bekennenden Atheisten zugeben, dass sie sich ihrer Sache nicht ganz sicher sind, wahrscheinlich gibt es keinen Gott, dann ist das schon mal eine gute Botschaft. Und außerdem finde ich, das ist das unheimlich missionarisch für Gott. Wir haben zu Hause zum Beispiel so die Angewohnheit, dass wir ab und zu die Kerze auf den Tisch stellen beim Frühstück und auch anzünden. Und als die Kinder alle noch im Haus waren, da haben wir am Wochenende mal nach dem Frühstück einen Ausflug gemacht. Da sind wir mal mit dem Auto wohin gefahren. Und am Ausgang, am Ortsausgang, habe ich in das Innere des Autos hineingefragt, hat jemand die Kerze ausgeblasen? Und da sagte meine Frau, wahrscheinlich habe ich sie ausgeblasen. Und ihr könnt doch dreimal raten, was wir gemacht haben. Wir sind umgekehrt, haben geguckt, ob es stimmt. Und genau das wünsche ich den Menschen, die so einen Slogan lesen. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Dass sie sagen, als wenn das von Atheisten geschrieben ist und sie sich selber nicht sicher sind, dann will ich persönlich doch mal umkehren und nachschauen, ob es vielleicht doch stimmt, dass es ihn gibt. Ich will mich überzeugen. Und die Konsequenz ist bei vielen eben leider, dass sie sagen, nur was ich sehe, das will ich glauben, und dann merken sie aber ganz genau, dass es viele Dinge gibt, die im Leben da sind, aber die wir nicht mit den Augen erkennen können. Ein Student aus China ließ sich in Chemnitz taufen und er sagte, ich kam als Kommunist hierher und glaubte nur, was ich sah. Jetzt merke ich, dass Gott mein Leben verändert. Jetzt merke ich, dass Gott mein Leben verändert. Nun könnten wir mit der Beantwortung der Frage, wer Gott ist, aufhören. Denn viele meinen ja, jeder soll mit seinem Gott selig werden nach seiner Fasson und wir sind doch tolerant. Das ist ein ganz großer, steiler Begriff in unserer Zeit. Wir sind tolerant und damit wird alles gleichgültig nebeneinander gesetzt und da wird es auch dann alles gleichgültig. Ich nehme dann auch den anderen gar nicht mehr richtig ernst. Aber Toleranz bedeutet doch eigentlich, dass ich dem anderen sein Lebensrecht nicht abspreche, dass ich dafür sorge, auch wenn er anders glaubt, wenn er anders lebt und anders denkt, dass auch leben kann. Das hat ja was mit Demokratie zu tun. Aber wenn es ums Leben geht, da sind wir auch in Deutschland dankbar, dass es intolerante Organisationen gibt. Ich will nur mal eine so eine intolerante Organisation nennen, wo wir alle froh sind, dass es die gibt, das ist der TÜV. Wenn der TÜV sagen würde, wir sind ab morgen tolerant und jetzt, wenn im Winter die Winterreifen aufgezogen werden, das interessiert uns alles gar nicht mehr, ob die Profil haben oder ob das Sommerreifen sind, wir lassen die Autos alle fahren. Und ob die Bremsen in Ordnung sind, interessiert uns auch nicht, wir sind doch tolerant. Wenn es ums Leben geht, da sind wir an vielen Stellen dankbar, dass es intolerante Einrichtungen gibt. Und deshalb ist Gott an einer Stelle auch intolerant. Nämlich wenn es um die Rettung der Menschen geht. Er bietet dir diese eine Möglichkeit an und sagt, nutze Jesus. Deshalb lassen wir Christen andere Menschen am Leben, bloß weil sie anders denken und glauben und leben. Es geht jedenfalls bei der Suche nach einer Antwort nicht um eine Religion, es geht immer nur um eine Person. Und die wird dir in der Bibel, in der Heiligen Schrift vorgestellt. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann musst du dir Jesus anschauen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist die Antwort, wenn du fragst, wer Gott ist. Er ist die Antwort, wenn du fragst, wie Gott ist. Er ist auch die Antwort, wenn du fragst, wo komme ich her, wo gehe ich hin und was soll das Thema meines Lebens sein. Jesus in Person ist die Antwort. Deshalb reicht es nicht, wenn wir im persönlichen Gebet oder in den Gottesdiensten Gott nur beten, manchmal vielleicht noch lieber Gott, weil dass wir zu Gott beten dürfen und können, dass das Gebet auch ankommt, hat nämlich einzig und allein der Mann aus Nazareth erst möglich gemacht. Und diesen großen Gott, der uns in der Heiligen Schrift in Auszügen nur vorgestellt wird, den kriegen wir doch in unseren Denkkasten nicht rein. Deshalb genau hat er Jesus in unsere Welt reingeschickt, damit wir Gott wenigstens erkennen können, wie er ist. Und dann musst du gucken, was hat Jesus gesagt, was hat er getan. Lies die Berichte über Jesus, dann weißt du, wer und wie Gott ist. Und damit du Antwort auf die brennendsten Fragen findest, deshalb fragt Jesus, was denkst du von mir? Jesus ist es nämlich nicht Schnuppe, wie du über ihn denkst, weil du ihm nicht Schnuppe bist. Jesus will es wissen, er ist an dir interessiert. Er will wissen, kommst du mit mir zurecht? Hast du noch Fragen? Bin ich dir gleichgültig? Lebst du mit mir? Man könnte ja manchmal den Eindruck bekommen, dass in unseren Breitengraden kein Mensch mehr nach Jesus fragt. Aber ich bin der Überzeugung, auch der eiskalte Rechner, auch der bekennende Atheist, auch der Karrieremensch, auch der, der vom Leid verbittert ist, sie kennen doch bestimmt alle Augenblicke, wo sie heimlich zum Kreuz rüberblinzeln und gucken und sich fragen, was wäre, wenn der am Kreuz recht hat? Was wäre mit meinem Leben, wenn der am Kreuz recht hat? Und ich behaupte, viele sind zu feige, das zu Ende zu denken, weil sie eine Ahnung davon haben, wenn der Mann am Kreuz recht hat, der Mann aus Nazareth, dann ist mein bisheriges Leben nicht weiter als ein einziges Fragezeichen. Egal wie du vielleicht heute Abend fragst, ich weiß genau, dass Jesus nach dir fragt, er drängt sich durch die Menschen hier durch, will wissen, was hältst du von mir? Er hat eines Tages auch seine Freunde gefragt, was sagen die Leute über mich? Was würden heute die Leute sagen, wenn wir im Zentrum von Bremen eine Umfrage machen würden? Manche würden vielleicht antworten, ja Jesus, das war ein wichtiger Gesetzeslehrer, hat gute Werte aufgestellt, das sollten wir uns daran halten. Andere würden vielleicht sagen, Jesus, das war ein Guru, der hatte Ausstrahlungskraft, der hat die Leute angezogen wie so ein Magnet. Die Nächsten sagen, Jesus war ein Revolutionär, der wollte Frieden und Gerechtigkeit, heute wäre er bestimmt bei Greenpeace im Vorstand. Andere sagen, Jesus war ein Alternativer, der hatte Jesus-Sandale erfunden. Wieder andere meinen, Jesus ist ein Versager gewesen. Er ist mit seinen Ideen nicht ans Ziel gekommen, er ist am Kreuz gelandet. Und andere sagen, er ist ein Arzt. Mit weißem Mantel hat er sich in die Drogenszene begeben zu den Leuten, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Was sagen die Leute über mich? Was die Antwort war, können wir in der Bibel nachlesen. Einige meinen, du bist Johannes der Täufer, andere halten dich für Elia oder einen der Propheten. Wisst ihr, die Antworten, die hören sich nicht schlecht an. Die großen Gestalten der alten und der neuen Geschichte werden hier aufgefahren, der Prophet Elia und Johannes der Täufer. Das ist ungefähr so, als wenn jemand zu dir sagt, die ist sowas wie eine Mutter Teresa. Und der, aus dem wird mal ein Martin Luther King. Oder der, da spielt Orgel wie Johann Sebastian Bach. So ungefähr ist das. Ein lebendiger Mensch bekommt hier in diesem Augenblick eine Wohnung im Olymp der Legenden. Wenn einer bereits tot ist, kann es ja schnell passieren, dass die schlechten Seiten verblassen und die guten Seiten umso besser glänzen. Die Zeit sorgt schon dafür, aber hier wird einer in die Ahnenreihe aufgenommen, der noch nicht mal 30 Jahre alt war. Sie kannten seine Hausnummer, sie kannten seine Handynummer, sie kannten seine Personalausweisnummer, aber Jesus selber kannten sie nicht. Sie klatschten für Jesus Beifall und hatten keine Ahnung, dass er der Sohn Gottes ist, der mit seiner Hand Wunden heilen kann, der Trauernde tröstet und der Sterbende in den Himmel bringt. Davon hatten sie null Ahnung. Die Menschen feiern Jesus, aber Jesus war einsam. Trotz ihres frommen religiösen Standpunktes war alles nichts weiter als ein Missverständnis. Sie hatten ihr Bild von Jesus und so wie ihr Bild war, so hatte sich Jesus gefälligst zu benehmen. Ein Wundenheiler und ein Brötchenkönig, das haben sie gewollt. Aber wenn sie Jesus in die höchsten Höhen heben, ist Jesus traurig. Sie gestehen Jesus ja zu, dass er mehr über Gott weiß als alle anderen Menschen. Jesus wird auf die Möglichkeit der menschlichen Pyramide ganz oben drauf gesetzt. So verstehen Sie das. Er ist die am weitest ausgestreckte Menschenhand in Richtung Gott. Aber es ist eben genau gerade umgekehrt. Jesus ist die am weitest von Gott ausgestreckte Hand in Richtung Mensch. Und zwar bis in die tiefsten Tiefen des Lebens hinein. Das kannst du am Kreuz sehen. Und das ist das Entscheidende. Wenn die Leute ihn nicht verstehen, dann muss doch wenigstens die Kirchenleitung was kapiert haben, denkt sich Jesus. Und er fragt doch seine engsten Freunde: Und für wen haltet ihr mich? Jünger werden sie genannt. Für wen haltet ihr mich? Und da gibt es einen unter denen, so ein Typ ist der Typ Klassensprecher. Petrus heißt er. Der fühlt sich jetzt zum Bekenntnis gedrängt und der sagt: Du bist der Christus, der verheißene Retter. Und dieser Satz löst einen Schock aus. Da bleibt den Leuten die Luft weg. Das heißt nämlich, du bist nicht einer von uns. Du bist auch keine Sonderausgabe der Gattung Mensch. Du bist der Christus, der Retter der Welt. Und er sagt damit: Jesus, du bist die Garantie dafür, dass es in dieser Welt kein blindes Schicksal gibt. Alles auch in meinem Leben wird von höheren Gedanken gedacht. Jesus, du hast den Teufelskreislauf von Schuld und Strafe durchbrochen. Durch dich gibt es für jeden Menschen, der das will, einen Neuanfang im Leben. Nun müssen wir erstmal nachschauen, was denn dieses Bekenntnis damals bedeutet hat. Jesus kam im Jahr 29 mit seinen Freunden nach Caesarea Philippi und hier spielt sich diese Fragestunde ab. Dort stand ein heidnischer Tempel für den Gott Pan. Der Pan war für vieles zuständig, musst du wissen. Also da war erstmal der Erfinder der Panflöte. Er war der Musik sehr zugetan, also der Disco-Gott. Er war auch der Gott der Hirten, also für den Döner zuständig, gleichzeitig der Fressgott. Er war auch der Gott der Fruchtbarkeit, also der Sexgott. Und in der Mittagshitze, da löste er manchmal eine Pan-Nick aus, also war er noch der Party- und Drogengott. Eine absolut moderne Götterfabrik stand dort, sozusagen eine Ich-will-alles-Gott. Du merkst schon, die Bibel ist überhaupt nicht veraltet. Und wenn Petrus genau an diesem Ort zu Jesus sagt: Du bist der Christus, dann ist das ein starkes Stück. Dann heißt das nämlich: Alle Götter, die sind Schrott, denn nur Jesus, der ist Gott. Wer an Pan glaubt, liegt zwar im Trend, hat aber ohne Jesus den Himmel verpennt. Kaum ist das großartige Bekenntnis von Jesus raus, stellt Jesus keine Fragen mehr, sondern jetzt gibt er Antwort zum Thema Christus. Für Petrus und seine Kumpels hält er jetzt ein kleines Seminar. Er sagt: Der Menschensohn muss viel leiden, und damit ist Jesus selbst gemeint. Die Führer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten werden ihn verurteilen und töten, aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Das ist seine Antwort zum Thema Christus. So sieht die Liebe Gottes aus. Er kommt mit Jesus in unsere verrückte Welt rein und er leidet mit uns mit. Er leidet selber unter der Schuld und den daraus folgenden Konsequenzen. Und dann können wir nur staunen, dass der Vater im Himmel trotz der Schuld und trotz der Folgen die Menschenkinder weiterhin an der Hand halten will. Also wenn ein guter Vater sein Kind bestrafen muss, sagen wir mal, weil sich an die Straßenverkehrsordnung nicht gehalten hat mit seinem Fahrrad und ihm wird das geliebte Fahrrad für eine Woche angeschlossen, dann leidet der Vater ja mehr als das Kind, das das Fahrrad nicht benutzen darf. Wenn man sich die pädagogische Seite ansieht, muss man erkennen, dass der Einfluss auf das Kind nicht so sehr der Verzicht auf das Fahrrad ist, sondern dass das Kind merkt: Mein Vater macht sich Sorgen, mein Vater liebt mich. Wenn die Kinder den Schmerz der Eltern nicht spüren, dann ist das ein bedenkliches Anzeichen dafür, dass nicht mit Liebe erzogen, sondern mit Terror dressiert wird. Genauso leidet auch der beste Vater, Gott. Er leidet mit, wenn wir unter den Folgen der Schuld leiden. Am Kreuz, wo Jesus hängt, da kannst du sehen, wie Gott leidet. Da tut ihm die Strafe selber weh. Und deshalb gilt auch in deinem Leben, weil Jesus die am weitest ausgestreckte Hand Gottes ist. Bei allem, was du hier erlebst und durchmachen musst, ist Gott gleich neben dir. Wäre das Kreuz nicht, dann wäre Gott ganz weit weg über dem Leid, über dem Hochwasser, über dem Terror, über jedem Sterben. Du könntest in der Not nicht mit Gott reden, du könntest wie die Muslime sagen, in jeder Situation, Allah ist groß, weil ein Moslem sich nicht vorstellen kann, dass Allah in das Leid hineinkommt. Ich traf einen Mann, der im Sudan groß geworden ist, er war Moslem. Und er ist dann Christ geworden als junger Mensch und hat seinen Vater für ihn eine symbolische Beerdigung abgehalten. Er hat ihn für tot erklärt. Er musste fliehen, sonst wäre er heute nicht mehr am Leben. Und er erzählte dann, als ich zum ersten Mal das Vaterunser beten durfte, musste ich weinen. Denn als Moslem konnte ich mir einen liebenden Vater nicht vorstellen. Als Moslem konnte ich mir einen liebenden Vater nicht vorstellen. Liebe Freunde, bei so einem Zeugnis hören die ganzen Diskussionen auf, ob wir alle an einen Gott glauben. Jesus zeigt dir, wie Gott ist. Er sagt, seht mich an, dann seht ihr, wie Gott ist. Ich bin die Antwort auf die brennendsten Fragen des Lebens, sagt Jesus. Und dieser junge Mann aus dem Sudan hat das erlebt. Und er musste weinen. Wissen die Christen unter uns noch, was das bedeutet, dass wir überhaupt Vater unser beten dürfen? Der hat es begriffen. Jesus ist auch in deinem Leben ganz unten dabei. Vor allem dann, wenn wir unten in der Grube der Sünde sind. Stell dir einmal vor, du bist in der weiten Steppe in eine Grube gestürzt und du schreist um Hilfe, weil du aus eigener Kraft aus dieser Grube überhaupt nicht mehr dich befreien kannst. Und da kommt Hilfe. Du hörst jedenfalls Schritte. Da kommt Konfuzius, der chinesische Weisheitslehrer, vorbei und er schaut mit der Überlegenheit des Weltweisen in deine Grube hinunter und er ruft dir entgegen, sei still, du warst unvorsichtig, du bist durch eigene Schuld in diese Grube gefallen. Und er geht weiter. Du schreist wieder. Da erscheint Mohammed. Der sagt, schrei nicht so, alles geschieht nach der ewigen Vorhersehung Allahs, es ist dein Schicksal, du kannst nichts dagegen tun. Und er geht weiter. Und du schreist weiter. Dann kommt der kahlgeschorene Buddha zur Grube. Er empfiehlt dir, versenke dich in dich selbst, suche die Kräfte der Stille in dir. Du musst die Erlösung aus dem Elend der Welt in dir selber finden. Und er verschwindet. Du hast kaum noch Stimme, du brüllst immer noch und schreist um Hilfe. Da kommt wieder so ein Bärtiger, Karl Marx. Seine politische Ideologie ist ja auch für viele zur Religion geworden. Und er entrüstet sich. Das ist ja unmöglich, sagt er, dass du in diese Grube gefallen bist, in diese Notlage gekommen bist. Ich gehe sofort zur nächsten Behörde und werde mich beschweren. Ich muss die Gesellschaft verändern, dass künftig niemand mehr in eine Grube fällt. Und er geht weiter, um seine Revolution voranzutreiben. Und während du immer noch schreist, deine Stimme ist schon heiser geworden, da hast du Glück, dass noch einer kommt. Und das ist der Mann aus Nazareth, Jesus. Er klettert in die Tiefe und sagt zu dir, steig auf meine Schultern und hilf dir so aus der Grube. Konfuzius sagt, Mensch, beherrsche dich. Mohammed fordert, Mensch, unterwirf dich. Buddha erwartet, suche Frieden in dir. Und Marx tönt, verändert die Gesellschaft. Jesus Christus sagt dir aber, Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Liebe Freunde, verloren sind wir alle. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Jesus ist die Antwort auf deinen Hilferuf. Aber du musst rufen. Das kann ein stilles Gebet im Herzen sein. Das kann ein Gebet mit einem Mitchristen sein. Aber du musst rufen. Und dann wird er unter Garantie antworten. Und du wirst ihn in deinem Leben erleben. Viele kennen wahrscheinlich von euch auch diesen Spruch, jeder soll auf seine Weise selig werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Satz stimmt, wenn wir diesen Satz richtig betonen. Jeder soll auf seine Weise selig werden. Die Art und Weise, die Jesus dir auf Antwort auf die dringendsten Probleme deines Lebens anbietet, nämlich das Kreuz und die Auferstehung. Genau deshalb machen wir diese Abende und genau deshalb lade ich dich heute Abend auch im Namen von Jesus ein, dass du ihm sagst, ich will deine Hilfe. Er drängt sich nämlich niemanden auf. Es gab bisher nur Leute, die Christen geworden sind, und zwar freiwillig. Ich weiß auch, dass die Kirche in der Kirchengeschichte Zwang angewendet hat. Das hat es ja gegeben. Aber da haben sie sich immer von Jesus entfernt. Und deshalb biete ich auch an diesem Abend wieder Möglichkeiten an. Die eine Möglichkeit ist, dass Frauen und Männer dieses orange Band tragen mit Namensschild, sich Zeit genommen haben und bereit sind, ins Gespräch zu kommen. Und sind auch bereit, wenn jemand sagt, ich möchte gern einen Zeugen dabei haben, der das erste Gebet mit mir zum Himmel schickt, sind sie bereit, mit dir zu beten, ein Gebet vorzusprechen. Wenn man vielleicht auch etwas unsicher ist, ist ja keine Schande, wenn man noch nie frei gebetet hat, dass man eine Hilfe bekommt. Und die zweite Möglichkeit ist die, ich gehe hier vor, wenn das nächste Lied gespielt wird, gehe ich hier vor zum Kreuz und warte da am Kreuz auf dich und biete dir dort dann, wenn du davor kommst, ein Gebet an. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Weißt du, Jesus hat immer Menschen in der Öffentlichkeit in die Nachfolge gerufen. Ich habe bisher nur eine einzige Ausnahme gefunden, das war ein Professor, der mit Jesus ein Nacht- und Nebelgespräch geführt hat. Aber sonst hat Jesus immer die Menschen in der Öffentlichkeit gerufen, weil das Christenleben eine öffentliche Angelegenheit ist. Und deshalb haben wir als Kirche uns das zu eigen gemacht, dass wir auch Menschen in der Öffentlichkeit in die Nachfolge rufen. In der evangelischen Kirche ist das zum Beispiel bei der Konfirmation so. Auch Taufen finden in der Öffentlichkeit statt. Wenn es jemandem so ergangen ist wie mir, dass ich bei der Konfirmation vom Altar gekniet habe und wie mein bester Freund, der neben mir kniete, auch gesagt habe, ja, mit Gottes Hilfe, nur der Unterschied zu meinem Freund war, der hat es ernst gemeint. Ich hatte gelogen. Aber dabei muss es ja nicht bleiben. Sondern man kann das ja im Leben später nachholen. Bei mir waren es nur einige Monate später. Man kann es auch 40 oder 50 Jahre nachholen, wenn man gemerkt hat, das war eigentlich überhaupt kein Hilfeschrei, hier hast du mein Leben, sondern es war einfach nur irgendeine Form, der ich genügt habe. Das Herz war nicht dabei. Dann kann doch das Herz heute nachgeholt werden. Egal in welcher Situation du bist jedenfalls eingeladen. Zum Schluss, bevor wir jetzt gleich das Lied miteinander singen. Es hat vor 53 Jahre her, ein Philosoph und Mathematiker eine Wette auf Gott gewagt, das war Blaise Pascal. Und er hat gemeint, es gäbe eigentlich nur 4 Möglichkeiten, mit dem Thema Gott umzugehen. Die erste, die er anbietet, war, man glaubt an Gott und er existiert auch. Dann hat man Halt im Leben und Halt im Sterben und man kommt in den Himmel. Die zweite Möglichkeit, die er anbietet, man glaubt an Gott, aber er existiert nicht. Dann war alles nur eine Einbildung, mit Frieden im Herzen, mit Geborgenheit und mit dem Tod ist dann alles aus. Die dritte Möglichkeit, die er benennt, man glaubt nicht an Gott und er existiert auch nicht. Dann hat man nichts falsch gemacht und nichts gewonnen. Und die vierte Möglichkeit, man glaubt nicht an Gott, aber er existiert. Das wäre die Katastrophe, Man hat keinen Frieden im Leben und in der Ewigkeit die Hölle. Und da hat Jesus ganz deutlich von gesprochen. Also ist es in jedem Fall doch besser, das Experiment Jesus auszuprobieren. Es geht nicht darum, etwas für wahr zu halten, für richtig zu halten, sondern es geht darum, mit Jesus zu leben, um ihn zu erleben und von ihm geführt zu werden durch dieses Leben und bis ins Ewige. Und wenn jemand hier ist, der sagt, jawohl, das will ich mir endlich gönnen. Ich will das endlich für mich annehmen, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Dann starte das Experiment Jesus, indem du die ersten Schritte im Glauben im wahrsten Sinne des Wortes gehst zum Treffpunkt Kreuz. Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin, so heißt das Lied, was jetzt erklingt.